Hallo und herzlich willkommen zum 20. Comcast. Heute ist der Lenny leider nicht mit dabei, da er eine sehr anstrengende Arbeitswoche hinter und vor sich hat. Und deswegen muss ich den Comcast leider alleine aufnehmen. Ich werde ihn vermissen. Ich hoffe, dass ich euch trotzdem ein bisschen mit Infos versorgen kann, dass der Comcast auch ohne Lenny einigermaßen unterhaltsam wird. Kommen wir also auch gleich zu unserer ersten Kategorie. Der Stadtschreier. Was ist denn in den letzten zwei Wochen so in und um herum Age of Conan passiert? Da wären zum einen auf jeden Fall weitere Online-Welten-Specials. Wir haben uns ja mit Online-Welten zusammengetan, um euch ein bisschen was von der Erweiterung zu zeigen. Da haben wir die zwei neuen Reittiere vorgestellt. Den Tiger, den ihr schon kanntet, und die Wolf-Kreatur, möchte ich sie mal nennen. Außerdem haben wir euch die Anfangszone für die Kitayaner vorgestellt, das Tor nach Kitai. Es ist direkt vor der großen Mauer, die Kitai von Hyrkanien trennt. Dann hat Craig einen weiteren Brief des Game Directors veröffentlicht und natürlich auch ein sehr wichtiges Event, Update 6, ist auf die Live-Server gekommen. Gut, das war's im Großen und Ganzen mit dem Stadtschreier und dann kommen wir einfach gleich zur nächsten Kategorie. Kroms Zorn. Was war das Thema, was euch die letzten zwei Wochen so am allermeisten aufgeregt hat? Darum geht's in Kroms Zorn. Dazu gehört in dem Fall auf jeden Fall die Latenzprobleme mit Update 1.6. Dazu möchte ich jetzt nur kurz ein paar Infos geben. Also, es ist so, dass wir der Patcher ist ja neu mit Update 1.6. Wir haben eine neue Technologie entwickelt, also nicht, wir haben eine neue Technologie eingekauft und den Patcher insgesamt neu gestaltet. Und zwar wollten wir eine Funktionalität in den Patcher einbauen, die es dann Trial-Usern oder Usern, die Casual-Player sind und nicht so schnell vorankommen, ermöglicht, dass sie nur die Teile des Spiels mit dem Patcher herunterladen, die sie auch tatsächlich spielen wollen. Und diese Technologie hat im neuen Patcher mit Update 1.6 nicht so funktioniert, wie es gedacht war. Das bedeutet, es wurden die Elemente, wie zum Beispiel Tochamons Festung, zwar markiert als Inhalte, die mit dem Patcher heruntergeladen werden sollen, sie wurden aber nicht mit dem Patcher heruntergeladen. Was dazu geführt hat, dass wenn ihr euch eingeloggt habt, ihr ein bisschen was gepatcht habt, so um die 200 Megabyte, dann habt ihr das Spiel gestartet und das Spiel hat gemerkt, ja Momentchen, da fehlen ja noch Inhalte, die sind auf dem Datenserver, weil der Spielclient gleicht sich mit dem Datenserver ab, ob irgendwelche Daten fehlen oder korrupt sind. Und die wurden dann im Hintergrund, während ihr gespielt habt, heruntergeladen. Das hat leider dazu geführt, dass bei einigen Spielern, je nachdem wie breit ihre Leitung war oder wie viel Traffic ihr Router aushält, ihre Leitung aushält, bevor der Ping in die Knie geht, dass einige Spieler eine dauerhaft erhöhte Latenz von 300, 400 hatten und auch mit verschiedenen Lags, Spikes um die 1000, 2000. Das war natürlich eine sehr ärgerliche Sache. Allerdings ist es eben so, dass diese Latenzprobleme, also ist ja immer, wie schon so häufig erklärt, Latenzprobleme können unterschiedliche Ursachen haben. In dem Fall ist es so, dass die Latenzprobleme, die dadurch verursacht wurden, aufgehört haben, wenn ihr euren Client je nach Leitungsgeschwindigkeit 1 bis 10 Stunden laufen lasst, weil dann wurden im Hintergrund alle Daten heruntergeladen und sobald eben dieser Download abgeschlossen ist, der Hintergrunddaten, hört natürlich auch der damit verbundene Lag auf. Das bedeutet jetzt, wenn ihr das jetzt hört und ihr habt immer noch Lag-Probleme, dann könnt ihr mal schauen in eurem WLAN-Tool oder in eurem LAN-Tool, könnt ihr schauen, wie viel Daten reinkommen und wie viel Daten rausgehen. Und wenn sehr viel Daten reinkommen, bedeutet es, dass der Client noch nicht fertig ist mit dem Runterladen. Jetzt ist es so, ihr müsst nicht unbedingt eingeloggt sein und vor eurem PC sitzen und alle 20 Minuten eure Maus bewegen, damit ihr nicht ausgeloggt werdet, sondern ihr müsst einfach nur den Client starten und könnt im Login-Fenster abwarten, bis die Daten heruntergeladen sind. Der Patcher wurde jetzt allerdings auch gefixt mit dem letzten Update, also sollte dieses Problem eigentlich nicht mehr auftreten. Trotzdem, also falls es bei euch noch auftritt, was eigentlich nicht mehr der Fall sein sollte, dann startet einfach den Spielclient ins Login-Fenster und wartet so lange, bis die einkommenden Daten sehr gering sind. Also ein bisschen Daten werdet ihr natürlich immer vom Server bekommen, wenn ihr spielt, aber eigentlich sollte das sehr gering sein, sollten keine Megabytes pro Sekunde sein oder sowas. Damit hoffen wir, dass die Latenzprobleme, die mit Update 1.6 eingeführt wurden oder auftraten, wieder behoben sind. Es ist natürlich nie auszuschließen, dass trotzdem einige Spieler oder ein paar Spieler weiterhin Latenzprobleme haben. Aber zumindest im Augenblick gibt es von unserer Seite keinen Grund, warum Latenz auftreten sollte. Also wir haben weder große Meldungen per Petition, was darauf hindeuten würde, dass es ein allgemeines Problem ist, noch haben unsere Server irgendwelche Load-Probleme, die ebenfalls zu Latenzproblemen führen können. Gut, soweit zu Kroms Zorn. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Die Schmiede. So, jetzt war es so, dass ich beim letzten Mal ganz kurz die Schreine von Bori angesprochen hatte. Und dann haben die Leute im Forum geschrieben, ja, ihr würdet gerne mehr davon wissen, da ihr jetzt vielleicht nicht so super toll Englisch könnt oder euch nicht auf dem Testlive-Forum anmelden wollt oder so. Deswegen habe ich mir überlegt, da ich heute leider auch keine Gildenvorstellung da habe, da sich leider das Aufnahmefenster vom Chromecast nicht mit der Zeit der Gilde überschnitten hat, dachte ich mir, ich gehe ein bisschen näher auf die Schreine von Bori ein. Dazu gehe ich mal kurz rüber ins Testlive-Forum. Also ganz grundsätzlich, unsere PvP-Designer haben sich überlegt, was fehlt denn im PvP in Age of Conan. Zum einen wollte unser PvP-Lead-Designer die weiteren PvP-Stufen und insgesamt den Fortschritt im PvP nicht einfach nur durch Erfahrungspunkte gestalten, sondern anhand der Rückmeldungen der Spieler kam es relativ schnell raus, dass sie interessante, aber offene PvP-Möglichkeiten haben wollen, also dass nicht irgendwelche Matches gemacht werden sollen oder wie im Fall vom Keep, dass man sich da anmelden muss und dass man sich da miteinander absprechen muss, sondern dass jeder jederzeit irgendeine öffentliche Form von PvP findet, die ihn irgendwie weiterbringt und seinen Charakter. Und dafür wurden eben die Schreine von Bori entwickelt. Jetzt, was sind die Schreine von Bori? Die Schreine von Bori sind ein offenes PvP-Ziel im Grenzkönigreich Zimmerisches Ende. Dort stehen Flaggen rum, also Banner, die ihr erobern könnt. Jetzt mal ganz grundsätzlich, wie baut sich das Ganze auf? Es gibt also in den Grenzkönigreichen Zimmerisches Ende Banner. Diese Banner könnt ihr einnehmen. Wenn ihr diese einnehmen, bedeutet, ihr müsst mit ihnen interagieren für 5 Sekunden. Dann schaltet sich das Banner auf erobert und dann muss es für 60 Sekunden weiterhin quasi euch gehören. Und dann habt ihr es eingenommen, woraufhin dann ein Händler erscheint und ein Altar, an dem ihr Bori Opfer darbringen könnt. Und beim Händler könnt ihr begrenzte Materialien und solche Sachen kaufen für PvP-Tokens. Das ist auch wieder eine weitere Sache, die mit den Schreinen von Bori kommt. Also, genau. So, jetzt haben wir die Schreine. Diese Schreine könnt ihr den anderen auch wieder abluchsen. Das bedeutet, jederzeit, jeder kann einfach an einen Schrein hingehen, an einen Banner hingehen und dieses Banner wieder zurückerobern. Dazu wieder 5 Sekunden Interaktion, 60 Sekunden muss es ihm gehören. Und wenn es ihm dann gehört hat, dann wird der Altar und der Händler zurückgesetzt. Jetzt, was kann man an diesem Altar machen? An dem Altar kann man dem Gott Bori, dem Kriegsgott Bori, ein Opfer darbieten. Dieses Opfer besteht aus PvP-Ressourcen, raren PvP-Ressourcen, die ihr dort opfern könnt. Und was behaltet ihr, was bekommt ihr, wenn ihr ein Opfer dargebracht habt? Ihr bekommt PvP-XP, ihr bekommt PvP-Tokens, ihr bekommt Glory, was war das noch gleich? Heldenmut, glaube ich, ja? Und einen 15-minütigen Buff, der sich Favor of Bori nennt und der euch halt eben bessere PvP-Fähigkeiten gibt und sowas. Den könnt ihr 5-mal stapeln. Also es lohnt sich, so einen Schrein zu halten und mehrfach Opfer zu bringen. Dann gibt es noch das Idol des Bori, das ist ein für die Crafter ebenfalls etwas. Sie können also aus den PvP-Ressourcen etwas craften, die es schon im Spiel gibt. Und ihr braucht auch noch seltene PvP-Ressourcen. Und dieses Idol könnt ihr dann ebenfalls Bori opfern. Genau, ein weiteres Element ist, dass diese seltenen PvP-Ressourcen sowie das Idol von Bori droppen, wenn ihr jemanden im PvP besiegt. Das bedeutet, ihr müsst eben den Gegenstand craften oder eben die Ressourcen einsammeln und dann euch bis zu eurem Schrein bewegen, dabei nicht umgeklatscht werden, weil sonst verliert ihr natürlich die Sachen. Das sind mal so kurz umrissen die wichtigen Sachen. Dann könnt ihr natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel gegen einen Gegner kämpft, der einen Altar hat und dieser Altar ihm schon haufenweise Buffs gibt, dann könnt ihr entweder auf den Leuten rumklopfen, die natürlich aber aufgrund des Buffs sehr viel stärker sein werden. Oder ihr könnt aber ihren Altar zerstören, dann verlieren sie ihren Buff. Und danach könnt ihr dann auch wieder die Flagge einnehmen. So, das erstmal so ganz grob. Ihr könnt es, wie gesagt, im Detail gibt es dann eben noch verschiedene Tokens, die man bekommen kann. Für diese Tokens kann man dann wiederum PvP-Ausrüstungen bekommen. Die verschiedenen Buffs, die es da gibt, eben die Sachen für die Crafter. Also wir haben versucht, mit diesem System der Schreine, die Schreine von Bori, für fast alle Spielerbereiche irgendwas zu integrieren ins Spiel, das die beschäftigt. Also für die Leute, die eben PvP machen wollen, es gibt, das Risiko ist damit verbunden. Ihr könnt eben Zeit investieren, um die Ressourcen zu finden. Die könnt ihr allerdings auch durch PvP verlieren. Und auf die Art und Weise wollen wir das PvP, besonders auch das Open PvP, etwas mehr in die Grenzkönigreiche verlagern, sodass ihr dort eben auch auf andere Spieler trefft und das PvP mehr Sinn macht, als einfach in Anführungszeichen nur PvP-XP zu belohnen, sondern dass ihr eben ein richtiges Gameplay dahinter seht, das euch auch was bringt. Dann soll es eben so sein, dass nicht die großen Gilden jetzt da alles übernehmen, sondern es ist auch so eine kleine Gilde, wenn sie sich einen Schrein krallt und den hält, dann bekommen sie mehr Tokens pro Member. Bedeutet halt, dass wenn ihr jetzt eben eine kleine Gilde seid, dann bringt euch das auch ziemlich was, euch jetzt da reinzuknien und da so einen Schrein zu erobern. Also von kleinen Gilden bis großen Gilden, von Casual PvPer bis Hardcore PvPer, die Schreine von Bori geben euch die Möglichkeit, euch intensiv mit PvP zu beschäftigen und auch was dafür zu bekommen. Wann werden die Schreine von Bori auf die Live-Server kommen? Das steht noch nicht fest. Wir haben sie aber jetzt schon mal auf die Test-Live-Server aufgespielt, um zu schauen eben, wo man noch dran drehen muss, welche Elemente der Schreine von Bori verbesserungswürdig sind, welche Elemente funktionieren gut. Und es ist ja ein sehr interaktives System und es ist ein offenes System. Deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wir eine lange Testphase haben, sodass wir eben nicht in irgendwelche, also jetzt mal erstens Bugs sowieso, aber vor allem nicht in Gameplay-Probleme rennen, die man erst sieht, wenn ein haufenweise Spieler damit interagieren. Und genau aus dem Grund werden wir den Schrein von Bori eine längere Testphase auf Test Live gewähren, um eben da wirklich Polishing und Verbesserungen zu betreiben, solange es nur geht, sodass, wenn sie dann auf Live kommen, sie instant und Feature sind, das super funktioniert und es euch auch den nötigen Spaß im PvP wiederbringt. Gut, soviel zu den Schreinen von Bori. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Ich habe es jetzt auch nur anhand von der Beschreibung des englischen Artikels im Test-Live-Forum versucht zu erläutern. Ihr könnt es euch da nochmal selber nachlesen, wenn ihr ein bisschen Englisch könnt. Es ist nicht so wahnsinnig kompliziertes Englisch, also es lässt sich schon verstehen, wenn ihr die Einzelheiten und Feinheiten von Buff hier und welche Zeiten ihr wo haben müsst, um was zu bekommen. Gut, so viel zur Schmiede. Eigentlich würde jetzt die Anhänger des Königs kommen. Leider, wie gesagt, habe ich keinen Gildengast da. Aus dem Grund muss ich über die Kategorie rüberspringen und sofort zur nächsten Kategorie kommen. Mithras Gebet. Ja, Mithras Gebet. Dort könnt ihr im Forum zwischen den Chromecasts jeweils eure Fragen stellen, die wir dann versuchen, im Chromecast zu beantworten, soweit es möglich ist. Hinweise, wie die Fragen formuliert sein sollten, findet ihr im jeweiligen Thread. Und ich fange einfach gleich mal an. Das ist jetzt etwas anstrengend für meine Stimme, weil ich habe keinen Lenny mehr. Aber gut. Kann man irgendwann mal die Frisurbart von seinem Charakter nachträglich ändern? Ja, es ist schon länger eigentlich angedacht, also wünschenswert auch von der Entwicklerseite her, diese Anpassungsmöglichkeiten wie ein Barbier oder sowas ins Spiel zu bringen. Allerdings ist es natürlich auch so eine Sache, es ist wieder so ein Nice-to-Have-Feature und da muss man erst schauen, wie es mit den Ressourcen aussieht. Es ist aber auf jeden Fall was, an dem unsere Entwickler interessiert sind. Ist der Wolf ein Wolf oder ist er genau wie der Tiger nur ähnlich? Ja, ich denke, die Frage kam, bevor wir den Wolf dann vorgestellt haben auf Online-Welten. Trotzdem sage ich, verweise ich auf den Artikel auf Online-Welten. Den Link dazu findet ihr auf unserem deutschen Community-Portal www.ageofconan.de. Wird es irgendwann mal was zu sehen geben in der Minimap? Sie ist ja meistens schwarz, wenn man in Dungeons rumläuft. Ja, der Grund, warum die Minimap in Dungeons häufig schwarz ist, liegt einfach daran, dass Dungeons häufig überlagernde Ebenen haben. Dass ihr also unter einem Gang durchlauft, an dem ihr vorher drüber gelaufen seid. Aus dem Grund, die Maps in einen solchen Dungeon nicht wirklich viel Sinn ergeben und euch auch nicht wirklich helfen. Deswegen sind da keine Maps. Also da, wo es eben Sinn macht, dass ihr eine Karte habt, da bekommt ihr auch eine, aber in Dungeons geht es zum einen eben aufgrund der Überlagerung und zum anderen ist es ja auch so, dass es auch einen Erkundungsaspekt geben soll. Also ihr sollt jetzt nicht ins Dungeon kommen, wenn ihr zum ersten Mal in Dungeon kommt und dann wisst ihr gleich, okay, nach links, nach rechts und da hinten ist gleich der Boss, sondern ihr sollt ja auch was erkunden. Ansonsten wäre das ja auch irgendwo sinnlos. Wie sieht das Balancing der verschiedenen Klassen in Age of Conan aus? Werden in Zukunft noch weitere Klassen umgekrempelt? Und wann ist das Ziel von Seiten Funcoms erreicht, die Klassen zu einem Nenner zu bringen? Ja, da ist eine relativ einfache Antwort. Es wird mit großer Sicherheit niemals erreicht sein. Warum ist das so? Weil MMOs ein wachsendes Produkt sind. Es ist nie ein MMO und da steht niemals Stillstand. Das ist zum einen, weil es sowas wie eine perfekte Balance nicht gibt. Und eine perfekte Balance ist auch gar nicht erwünscht. Wenn man sich überlegt, eine perfekte Balance würde bedeuten, dass es im Prinzip nur noch vom, ich nenne es mal Würfelglück, abhängt, ob ihr in einem Kampf gewinnt oder verliert. Es würde bedeuten, dass ihr die Hälfte eurer Kämpfe verliert und die Hälfte eurer Kämpfe gewinnt. Für die allermeisten Spieler ist es vom Spielgefühl her, aber eigentlich, dass sie eher sowas zwei Drittel gewinnen wollen. Und damit alleine schon aufgrund der Absicht der Spieler, dass sie eigentlich zwei Drittel gewinnen wollen und ein Drittel nur verlieren, ist eine perfekte Balance, die auch technisch nicht machbar ist, weil die Systeme viel zu komplex sind, um einen abstrakten Wert wie eine perfekte Balance überhaupt zu definieren. Zumal es auch noch eben vom Zufallswurf und vom Spielerskill abhängt. Und deswegen muss man schauen, dass man immer wieder den Klassen Möglichkeiten gibt. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Spielerklasse sich super mit einer Klasse auskennt und da jetzt eine Optimierung findet, die die Klasse so stark macht, dann muss man da wieder nachbessern. Und so ist eigentlich ist ein sehr organisches Produkt, das an dem immer gearbeitet wird. Und auch wenn ihr jetzt euch umschaut auf dem Markt, die anderen MMOs, zum Beispiel eins der ältesten MMOs, Ultima Online oder EverQuest, da gibt es heute noch umfangreiche Rebalancing-Patches, um die Klassen neu zu gestalten, um ihnen vielleicht auch ein neues Gesicht zu geben. Oder über die Jahre verändern sich Klassen, es kommen neue Gegenstände hinzu, die dann wieder mit ins Balancing einbezogen werden und dann müssen die Klassen wieder umgestaltet werden. Oder es kommen nach einfach die Spieler, die Game Designer werden ja auch immer besser. Also die lernen auch immer mehr über Game Design. Und da ist es dann halt so, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie gelernt, dass wenn wir zum Beispiel dem Tank können wir eine neue dynamische Funktion geben und die macht das Gameplay spannender und dann wird die Klasse umgestaltet und als Ergebnis davon müssen wieder alle anderen Klassen umgestaltet werden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es wird niemals ein Ende des Balancing geben. Das ist in jedem MMO so und das betrifft natürlich auch Age of Conan. Was denkt ihr bei Funcom über das jetzige PvP-System und was ist euer Ziel? Das jetzige PvP-System ist unserem PvP-Designer, wie ich vorher schon gesagt hatte, auf jeden Fall zu einfach. Das bedeutet, es hat ihm zu wenig Schichten, zu wenig Ebenen an Gameplay, an Spielspaß, an Spielinhalt. Und nur die PvP-XP sind nicht genügend Motivation und das ist uns auf jeden Fall klar. Aus diesem Grund eben werden auch sowas wie die Schreine von Bori eingeführt. Die existierenden Mechaniken wie Minispiele und Belagerungsschlachten sind auf jeden Fall Ziel weiterer Verbesserungen. Aber eben wie man mit den Schreinen von Bori sehen kann, wollen unsere PvP-Designer dem PvP mehr Abwechslung geben und auch das Open-PvP mehr in die Grenzkönigreiche verlegen, damit auch in der harten Welt von Hyboria man beim normalen PvE nicht ständig, ich sag's mal, gestört wird, weil man eben umgehauen wird oder gegankt wird. Wie sieht es eigentlich aus, wenn man die englische Uncut-Version von Age of Conan hat und man sich die Expansion kaufen will, muss man auf etwas achten, damit das eigene AOC noch uncut bleibt. Das steht endgültig noch nicht fest, aber rechtlich gesehen müsste es eigentlich so sein, dass es egal ist, welche Erweiterung ihr kauft, da das Hauptspiel quasi das Urprodukt ist und die Bewertung von der USK bestimmt. Ich werde dann nochmal unseren Account-Admin fragen und gegebenenfalls ihm auf jeden Fall sagen, dass er, falls es für ihn möglich ist, dass es so einstellt, dass es egal ist, welche Erweiterung ihr kauft, dass euer Account-Status den Cut- oder Uncut-Status festlegt. Wie steht es denn eigentlich um die Xbox-Version von Age of Conan? Ja, an der Xbox-Version oder genauer gesagt an der Engine-Portierung der DreamWorld-Engine auf die Xbox arbeitet wirklich nur ein sehr kleines Team, da wir uns im Augenblick voll und ganz auf die PC-Version unserer Engine konzentrieren wollen. Es ist nicht hundertprozentig vom Tisch, ist ja klar, man muss ja auch an die Zukunft denken, aber wird eher mehr Schwerpunkt auf die PC-Version gelegt. Gibt es eine Möglichkeit, an der Beta für Rise of the Godslayer teilzunehmen? Im Augenblick wählen wir zufällig die Spieler aus und schicken ihnen dann per E-Mail eine Einladung zur Beta. Wenn ihr keine solche E-Mail bekommen habt, heißt es nicht, dass ihr jetzt irgendwie ein schlechterer Spieler seid, sondern es ist wirklich völlig zufällig. Und wir werden auch, je näher die Rise of the Godslayer der Veröffentlichung kommt, desto mehr Spieler werden wir einladen in die Beta. Welche Klassen werden bei der neuen Rasse zur Verfügung stehen? Das steht noch nicht komplett endgültig fest und ich darf leider auch nicht sagen, was im Augenblick der Status ist, da sich noch kurzfristig was ändern kann. Wird es zusätzliche kostenfreie Charakterplätze geben, um Charaktere der neuen Rasse auszuprobieren, ohne vorhandene Charaktere löschen zu müssen? Ja, sowas in der Richtung ist angedacht. Wie genau es jetzt eben danach umgesetzt wird, muss man sehen, aber es gibt auf jeden Fall eine Idee in der Richtung. Wird an DirectX 10 eigentlich noch gearbeitet? Also die Frage kam ja schon häufiger, aber das hatte ich ja schon mal beantwortet. Es ist eigentlich so, dass mit jedem Update werden eigentlich kleinere Fehler an der Engine behoben und teilweise, wie man jetzt auch vor ein paar Monaten gesehen hat, komplett neue Features eingefügt, wie jetzt zum Beispiel das neue Schattensystem. Und also die Entwicklung geht da eigentlich immer weiter, weil es ist ja auch eine In-House-Engine, die wir für The Secret World verwenden und bald in Zukunft auch noch für Anarchy Online, da im Augenblick gerade Anarchy Online, unser MMO-Klassiker, portiert wird auf die DreamWorld Engine, um eben die alte Engine loszuwerden und Anarchy Online auf einen neuen Stand zu bringen, auch visuell. Da kommen natürlich dann auch die schönen Effekte der Engine zum Greifen. Und daran wird auf jeden Fall immer weiter gearbeitet und es gibt kein genaues, mit dem Update kommt das oder so, sondern dieses Produkt DreamWorld Engine ist ein internes Projekt, das seinen eigenen Versionsverlauf folgt und wenn es eine neue Version gibt, dann wird sie live eingeführt und eben, es gibt keinen genauen Plan, sondern when it's done sozusagen. Wird irgendwann DirectX 11 für Age of Conan kommen? Irgendwann auf jeden Fall, klar. Wie gesagt, DreamWorld wird immer weiterentwickelt, aber in nächster Zeit konzentrieren wir uns definitiv weiterhin auf die DirectX 10 und die DirectX 9 Renderer unserer Engine. Wie viele Leute arbeiten im Moment direkt an AOC? Wie viele am Add-on? Das ist ein gesamtes Team von immer noch über 100 Leuten, die an beidem arbeiten. Da werden natürlich Ressourcen geteilt, je nachdem, wo was gebraucht wird. Wenn man jetzt im Live-Team zum Beispiel solche Elemente wie die Schreine von Bori entwickelt, braucht man jetzt keinen Texturmaler und umgekehrt in der Erweiterung wird man, wenn man ganz viele neue Spielfelder ausgestalten muss, natürlich mehr Landscape Artists brauchen und da werden die Ressourcen zwischen den Teams natürlich geteilt. Wird es im Add-on neuen Raid-Content geben? Ja, wird es, und zwar die T4 Raid Dungeons. Es war mal angedacht vom alten Game Director, dass Bosse spezielle Fatalities an den Spielern machen. Ja, das war angedacht, ist allerdings so, dass es je nachdem einen sehr großen Animationsaufwand hat, weil man nicht, wie jetzt zum Beispiel bei den Fatalities der Menschen, da geht unser Animationskünstler hin und macht zuerst den Angreifer und dann denjenigen, der gehauen wird quasi und dann muss man diese Animation nur noch angleichen und die Abstände korrigieren und Feintuning machen. Und wenn jetzt zum Beispiel so ein Boss wie Vistrix oder sowas eine Figur packen würde und die beißen würde und die schnetzeln würde und sonst irgendwas mit der anstellen, ist es ein Haufen Handarbeit und deswegen wurde das vor Launch, wo es ja zeitlich relativ knapp war, geschnitten und es ist ein grafisches Schmankerl, das im Augenblick keine wirklich hohe Priorität hat. Mal so eine Frage zur schlichten Regalverschönerung. Ist eine Collector's Edition geplant? Bisher ist noch nicht klar, in welchem Format die Erweiterung herauskommen wird, ob per Box oder per Digital Download und so weiter. Sobald es klar ist, werde ich es euch natürlich sagen. Werden die Bugs im Aussehen der Charaktere, die während dieses oder den letzten Patches passiert sind, bald behoben? Also es ist so, es ist im Prinzip die gleiche Antwort, wie man eigentlich zu jedem Bug sagen kann. Natürlich arbeitet man immer an der Behebung von Fehlern. Jedoch sind eben kleinere visuelle Fehler, wie jetzt zum Beispiel mit dem letzten Update, die Sommersprossen, die jetzt zu transparent erscheinen und kaum sichtbar sind, haben natürlich eine geringere Priorität, wie jetzt zum Beispiel eine komplett gebrochene Kampfanimation oder, um weiterzugehen, ein Combo, der nicht funktioniert oder und so geht's weiter. Also da gibt's eine Priorisierung. Die verschiedene Leute arbeiten natürlich in unterschiedlichen Dingen, aber manche Leute arbeiten an den gleichen Sachen. Also der Texture Artist, der jetzt die Freckles irgendwie überarbeiten müsste, oder der Renderer-Coder, der arbeitet genauso auch an den Texturen für die Erweiterung oder an Texturen für neue Spielinhalte, für neue Gegenstände und so weiter. Und da diese neuen Gegenstände nur ins Spiel kommen können, wenn sie zum Beispiel eine Textur haben, dann wird natürlich an denen zuerst gearbeitet. Also es ist immer eine Frage von Priorisierung. Es steht auf jeden Fall in unserer Bug-Datenbank und es wird auch bearbeitet, nur eben nicht mit der höchsten Priorität. Ist geplant, weitere Dekorationskategorien einzuführen. Pflanzbare Bäume werden beispielsweise auch noch ein immenser Atmosphäre gewinnen. Also das Gildenansehen-System wurde ja schon von vornherein gesagt, ist auf jeden Fall ein System, das wir ausbauen wollen, wo wir immer noch weitere Möglichkeiten geben wollen. Und da kann man auf jeden Fall auch Bäume oder sowas nicht in Zukunft ausschließen. Ich werde es auf jeden Fall mal vorschlagen, aber ich schätze mal, dass unsere Jungs da schon dran gedacht haben. Also auf jeden Fall nur der Anfang eines Systems, das auf jeden Fall auch erweitert werden wird. So, das war's für heute mit der Kategorie Mithras Gebet. Jetzt würde eigentlich die Folterkammer kommen. Leider haben wir jetzt gerade mitten untertags. Sonst nehmen wir den Chromecast mittwochs abends auf. Und da ist es leichter möglich, sich doch nochmal einen Entwickler zu krallen. Jetzt im Augenblick ist es quasi so, dass die Jungs natürlich heftig am Arbeiten sind und ich die nicht unterbrechen will in ihrer Arbeitswut. Und deswegen habe ich leider keinen Entwickler in der Folterkammer. Deswegen kommen wir gleich zur nächsten Kategorie. Der Erzähler. Und da gibt's heute den vorletzten Teil der Charaktergeschichte von Jaelra aus dem Forum. Ich habe euch, hatte ja schon gesagt, schaut euch die Charaktergeschichte mal an. Es sind super Bilder, noch als Ergänzung der Geschichte an sich. Und es ist wirklich schön gemacht. Also, fangen wir an. Tag 5. Aquilonien, Wilde Lande, Tesso, Grenzgebirge. Ich hatte die Nacht in Tesso verbracht, um mich auszuruhen und mein weiteres Vorgehen zu planen. Gerade als ich zum Schiff aufbrechen wollte, kam ein älterer Mann zu mir. Er war mir als Dorfbewohner bekannt, obgleich ich ihn nur einmal kurz gesehen hatte. Scheinbar hatte er von meinen Befragungen erfahren und teilte mir mit, es gäbe im Grenzgebirge einen seltsamen, dunklen Ort und er glaube, dass es etwas mit dem Übel der dunklen Bestien zu tun habe. So bat er mich, dorthin zu gehen. Nun, ich war gewillt, seine Bitte zu erfüllen, da es letztendlich auch auf mögliche Bruchstücke acheronischer Kultur hinwies. So verschob ich meine Reise nach Stygien um einen Tag und machte mich auf den Weg ins Gebirge, wo die Nemedia sich wohl derzeit häuslich eingerichtet hatten. Eine Tatsache, die mich zwar etwas behindern würde, aber wohl nicht länger aufhalten. Es war bereits Mittag, als ich endlich das Gebirge erreichte. Wie ich erwartet hatte, gab es durch die Nemedia einigen Widerstand. Dennoch war es mir möglich, mit ihnen eine Einigung zu treffen, so dass sie mich in Ruhe ließen. Denn auch sie beunruhigte die unheilige Stätte, von wo aus immer wieder dunkle Bestien angriffen und ihre Truppen schwächten. Sie zeigten mir sogar den Weg, den ich gehen musste. Zumindest kamen von dort bisher meist die wilden Kreaturen. Zuvor hatten sie wohl schon einige Männer zur Erforschung in diese Region geschickt, doch diese kamen nicht wieder. Ihre Schreie waren das Letzte, was man von diesen Männern gehört hatte. Ich brauchte nur wenige Schritte zu gehen, da begegnete ich bereits den ersten dunklen Bestien. Mit wilder Entschlossenheit rannten die Kreaturen auf mich zu. Ohne zu zögern befahl ich meinen Dienern, die Angreifer niederzustrecken, und einen Augenblick später begab ich mich bereits weiter ins Unbekannte. Ich spürte einen kalten Windhauch aufkommen, als ich um den nächsten Hügel herumging. Über mir schien es, als würde sich eine seltsame Dunkelheit über die Sonne schieben, was die Umgebung, die sich nun vor mir auftat, in einem dämmerigen Schein tauchte. Das Land war tot. Vertrocknete Bäume, blutgetränkte Erde und kein lebendes Wesen. In der Mitte erkannte ich eine Art Altar. Riesige, scheinbar versteinerte, dunkle Bestien ragten aus dem Hügel heraus. Langsam trat ich näher heran. Doch plötzlich bewegten sich die Schatten vor mir und ich stoppte und wartete erst einmal ab. Fast regungslos beobachtete ich die schattenhaften Wesen, doch sie griffen mich nicht an. Vorerst zumindest. Ich spürte ihre finsteren Blicke auf mir ruhen. Einen Augenblick betrachtete ich die Wesen genauer. Es waren dunkle Gebilde, wie Silhouetten uralter Knochenkrieger. Ich hatte einmal von solchen Wesen gelesen. Boshafte Schatten nannte man sie in jenen Texten, die ich las. Die Schatten wachen oftmals über lang vergessene Grabstätten oder versteckte Orte mit großen Reichtümern. Es bereitet ihnen unmenschliche Freude, Fleisch von Knochen zu reißen, vor allem, wenn die Opfer noch leben. Sobald ihre Opfer tot sind, verlieren die Schatten das Interesse an diesem grässlichen Spiel und lassen die zerfleischten und gebrochenen Leichen liegen. In Acheron wurden die Schatten normalerweise eingesetzt, um einen Fluch auszuüben. Viele unglückliche Abenteurer wurden vollkommen verstümmelt vorgefunden, nachdem sie versucht hatten, ein verwunschenes Schwert oder unheiliges Buch in ihren Besitz zu bringen. Die Erinnerung an jene Worte ließen mich umso vorsichtig weiter vorangehen, so wartete ich jeden Augenblick Angriffe von diesen Wesen. Zum Zerreißen gespannt war die Atmosphäre an diesem unheiligen Ort, an dem gänzliche Stille herrschte. Schritt für Schritt bewegte ich mich nun langsam die Treppe zum Altar hinauf. Hier standen die Schatten schon recht nah und zahlreich beieinander, so dass ich mich mit geschickten Bewegungen an ihnen vorbeischlich, um sie möglichst nicht zu berühren, falls man dies bei Schatten so nennen kann. Am Altar angelangt, machte ich alsbald eine interessante Entdeckung. Eine mehr oder minder frische Menschenleiche lag am Ende der Treppe. Seiner Kleidung nach zu urteilen, war es wohl ein Magier, vielleicht ein Beschwörer? Ich erkannte das Gesicht des Mannes nicht, doch vorsichtshalber zeichnete ich ihn. Vielleicht würde ihn jemand in Tesso oder Tarantia wiedererkennen. Dann widmete ich mich dem Altar näher. Was mich vor allem wunderte, er war zerstört. Die schwere Steinplatte war geborsten. Es muss ein gewaltiger Schlag gewesen sein, der den Altar so zurichtete. Oder vielleicht gebündelte Energien? Im Augenblick war dies noch schwer einzuschätzen. Auf dem Altar lag eine Leiche, die etwa den gleichen Verwesungsstand aufwies wie die Toten an der Treppe. Vielleicht war das Blutopfer einer der nemedischen Soldaten, die sich bis hierher gewagt hatten. Ich verharrte einige Zeit auf dem Hügel. Immer wieder beobachtete ich die Schatten um mich herum, jedoch schienen sie weiter ruhig zu bleiben. Nach näherem Untersuchen erkannte ich dieselben Schriftzeichen am Altar, wie ich sie schon in den Ruinen in den wilden Landen fand. Weiterhin dachte ich etwas über die Situation nach und die Informationen, die ich bisher hatte. Die Dorfbewohner von Tesso fürchteten die dunklen Bestien, welche die Umgebung durchstreiften. Man hatte mir gesagt, dass sie wohl beschworen seien. War dies vielleicht der Platz, an dem diese Wesen beschworen wurden? Und was war mit dem toten Magier? War er vielleicht der Beschwörer? Und waren die boshaften Schatten an diesem Ort ein Zeichen für einen Fluch? Ich überlegte eine Weile und versuchte mir, die Geschehnisse folgendermaßen zu erklären. Jener Magier, der nun tot vor dem Altar liegt, war womöglich eben jener Beschwörer, der die dunklen Bestien in diese Gegend brachte. Es gibt mehrere Anhaltspunkte dafür. Im Umkreis dieses Altars traf ich mehrfach auf diese Kreaturen und der Altar selbst zeugt von ihnen, wenn man die riesigen Statuen im Hügel unschwer bemerkt hat. Außerdem berichteten die nemedischen Soldaten von Bestien, die aus diesem Teil des Gebirges kamen. Scheinbar geriet die Beschwörung jedoch außer Kontrolle. Vielleicht wegen eines Fluches, der auf diesem Altar oder einem möglicherweise bei einem Ritual verwendeten Artefaktes lag. So sprengten die magischen Energien den Altar und die Schatten, die durch den Fluch gerufen wurden, töteten den Beschwörer, während sich die dunklen Bestien über das Land verteilten. Obgleich ich noch eine Weile am Altar verweilte, sah ich keine weiteren Informationen, die bei einer möglichen Bannung der dunklen Bestien nützlich sein könnten. Die boshaften Schatten hatten sich während meiner Anwesenheit kaum gerührt. Vermutlich sahen sie den Tod des Beschwörers, ihre Aufgabe als beendet, und betrachteten mich nicht als Gefahr oder dergleichen. Am Abend traf ich wieder in Tesso ein, wo ich mich bis zum nächsten Tag nochmals einquartierte. Ja, das war die Charaktergeschichte, also der vorletzte Teil der Charaktergeschichte von Yaelra. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, ihr zu lauschen. Das war's auch heute schon wieder mit dem Chromecast. Kein so wahnsinnig langer Chromecast, da das Gildeninterview fehlt und auch die Füllunterhaltung mit meinem Kollegen Lenny. Ich hoffe, er war trotzdem informativ und einigermaßen unterhaltsam, auch wenn man alleine natürlich nur halb so witzig ist. Der Lenny arbeitet im Augenblick, wie gesagt, sehr heftig in seinem Beruf und ich fänd's cool, wenn ihr einfach in den Thread ihn postet, dass ihr ihn vermisst habt, dass er motiviert ist, dann beim nächsten Mal gleich wieder dabei zu sein und wünscht ihm auch ein bisschen Erholung nach seinem anstrengenden Job. Also ich hoffe, dass er nächstes Mal wieder dabei ist. Alleine ist es so ein bisschen öde, so ein bisschen traurig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Chromecast in 2 Wochen. Das wäre genau der 25. Februar, 2 Tage vor meinem Purzeltag. Sehen wir uns wieder. Hoffentlich dann wieder in voller Besetzung mit Lenny und wer weiß, vielleicht kriege ich auch mal Entwickler dazu als kleines Vorgeburtstagsgeschenk oder sowas. Also bis in 2 Wochen dann. Viel Spaß noch in Age of Conan. Bleibt uns gewogen. Ciao!